Ja, ich denke, was meine Dissertation zeigt, ist ganz klar, dass die EU eben nicht das Modell oder der Standard ist für regionale Integration, sondern vielmehr die Ausnahme aufgrund einfach der sehr spezifischen, dem sehr spezifischen Migrationskontext, den wir haben in Europa und der sehr spezifischen Entwicklung von regionaler Integration. Und dass deswegen, wenn wir auf so einer mehr eher globalen Ebene verstehen wollen, wie regionale Migrationsregime funktionieren oder vielleicht auch wissen wollen, welche Art von Politiken denn in anderen Regionen anwendbar sind oder wie verschiedene Regionen voneinander lernen könnten, dann, was wir dann machen müssen, ist vielmehr in Regionen im globalen Süden schauen, wie eben Mercosur oder ECOWAS, weil es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass sich Entwicklungen in diesen Regionen, dass sich daraus Dinge für andere Regionen wie vielleicht ASEAN in Südostasien etc. lernen lassen.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 61. Folge Melting Pot. Heute moderiert mit mir Andrea Marina. Hallo Marina.
Hi.
Und heute haben wir eine Gästin aus Berlin zugeschaltet, und zwar Dorothea Bierback-Anong. Hallo Dorothea.
Hi, schön hier zu sein.
Bevor wir inhaltlich starten, würde ich dich gerne einmal kurz vorstellen, beziehungsweise deinen wissenschaftlichen Werdegang hier einmal vorstellen. Dorothea hat Sozial- und Kulturanthropologie und Politikwissenschaften an der FU Berlin studiert als Bachelor und ist dann nach Osnabrück an die Universität und hat interdisziplinäre Migrationsstudien als Master studiert. Danach hat sie eine Promotion bei Steffen Mau in der Soziologie an der HU Berlin geschrieben, über die wir auch gleich noch zu sprechen kommen, und ist jetzt seit Januar diesen Jahres an der TU, am Institut für Soziologie, im Projekt Grenzen der Welt, lokale Grenzregime in Konflikten um Abschiebungen, im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen. Und wie wir jetzt vielleicht an dem Lebenslauf erkennen, hast du es geschafft, an allen drei Universitäten in Berlin zu sein, die FU, die HU und die TU. Deswegen ist unsere Entweder-Oder-Frage, eigentlich ist es eine Entweder-Oder-Oder-Frage, welches Mensa-Essen ist denn am besten?
Oha, ich glaube, es ist hat weniger mit den drei Unis, sondern mit dem Verlauf des Lebens zu tun, dass ich das im Bachelor irgendwie leckerer fand als jetzt. Genau, deswegen bin ich jetzt, glaube ich, an der TU am wenigsten in der Mensa, auch weil es hier sehr viel andere, auch nicht so teure, aber sehr leckere Alternativen gibt. Genau, da würde ich jetzt keiner Mensa der drei Universitäten zu nahe treten wollen.
Ja, okay, also das Mensa-Essen, ich kann mir das auch vorstellen, dass man im Bachelor vielleicht noch weniger kritisch mit Essen umgeht oder vielleicht auch einfach, ne, man muss vielleicht auch mehr aufs Geld achten, dann ist es auch okay, wenn das Mensa-Essen einfach nur da ist und günstig ist und verfügbar ist, ist ja oft auch wichtig, genau. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen mehr Richtung Inhalte und da haben wir ja auch immer eine Entweder-Oder-Frage, die wir stellen, und zwar die Frage nach Quanti oder Quali. Wo würdest du dich denn da einordnen, Dorothea?
Ich würde mich auf jeden Fall bei der Quali einordnen. Ich habe bisher eigentlich immer qualitativ geforscht. Liegt allerdings jetzt weniger daran, dass ich eine besonders überzeugte Verfechterin qualitativer Methoden und der Vorzüge gegenüber der Quanti bin, sondern genau, dass es einfach meine Ausbildung ist. Anthropologie ist ja sehr ethnografisch, so da komme ich her. Und dann wollte ich eigentlich in der letzten Zeit, gerade auch in der DIS, da werden wir dann auch noch drüber sprechen, eigentlich sehr gerne auch Mixed Method machen und quantitative Methoden mit einbeziehen. Aber genau, da waren dann die Daten, die ich dafür gerne gehabt hätte in der Form, nicht verfügbar. Deswegen habe ich meinen qualitativen Weg weiterverfolgt bis hierher. Und jetzt stellt sich die Frage erneut und das werden wir sehen, wie das in diesem Projekt dann wird. Es wird auf jeden Fall auch qualitativ, aber da gibt es jetzt nochmal die Chance, vielleicht auch einen quantitativen Teil mit einzubauen. Mhm.
Okay, also keine Hardlinerin, keine Verfechterin der Grabenkämpfe.
Eher die Verfechterin, dass sich quantitative Methoden auch was von den Qualis abschauen können, was die Reflexivität der Herangehensweisen angeht. Genau.
Ja, also da kann ich auch mitgehen, tatsächlich aus persönlichen Gründen. Genau. Ja, du bist qualitative Forscherin, hast du gerade gesagt, und hast auch in dem Projekt, über das wir heute sprechen wollen, qualitativ geforscht. Vielleicht magst du einmal so ein bisschen einführen dazu, was das für ein Projekt war und was ihr da euch genauer angeschaut habt.
Ja, sehr gerne. Wir haben vergleichend geforscht. Wir haben uns regionale Migrationsregime angeschaut, also in drei Weltregionen, in Südamerika, in Westafrika und in Europa. Alle drei haben regionale Integrationsprozesse, die auch, also Staatenunionen, die sich gemeinsame Regelungen zu Migration und Freizügigkeit gegeben haben. Da haben wir einerseits eben die EU, die Europäische Union, die eben Regelungen dafür hat, dass sich Bürgerinnen der Mitgliedstaaten innerhalb, über Grenzen bewegen können, sich niederlassen können, arbeiten können etc. Und sowohl in Westafrika als auch in Südamerika sind eben zwei Staatenunionen, die da auch sehr recht weit fortgeschrittene Regime entwickelt haben. Das ist einmal Mercosur eben in Südamerika und ECOWAS, die Economic Community of West African States in Westafrika. Genau, was wir uns im Projekt anschauen wollten, war, es ist eben Teil dieses Sonderforschungsbereiches, wo es um Raum geht, um Raumlogiken. Dann war eben die Frage, okay, wenn wir jetzt in diesen Weltregionen Regelungen haben, die einerseits Grenzen öffnen und eben die Mobilität von Menschen innerhalb fördern wollen, was passiert dann eigentlich mit Raumlogiken, insbesondere mit dem territorialen Nationalstaat? Verändert sich diese territoriale Logik und welche Konflikte können eigentlich entstehen und auch welche Barrieren in diesem Integrationsprozess und in dem Prozess eben Freizügigkeits- und Migrationsregime zu entwickeln? Das war sozusagen das übergeordnete Projekt. Was wir dann gemacht haben, ist, wir sind eben in die drei Regionen gefahren, jeweils ein paar Wochen, um dann da eben die empirische Datenerhebung durchzuführen.
Ja. Magst du noch mal kurz sagen, was ein Grenzregime oder ein Migrationsregime ist für alle, die nicht so tief im Thema drin sind? Was versteht ihr auch vielleicht im Projekt darunter?
Sehr gerne. Ich werde da später noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ich da auch mehr in meiner Dissertation dann damit gearbeitet habe. Aber letztendlich geht es eben bei der Idee von Regime darum, dass wir einerseits ein rechtliches Regime haben, also Normen, die sich Staaten und eben in dem Fall die Regionen geben, Regelungen, Governance letztendlich. Und was aber über eben dieses rechtliche Verständnis hinausgeht, ist, dass man sich eben auch anguckt, okay, wie sind solche rechtlichen Regelungen eigentlich designed, also so, was sind eigentlich die Logiken dahinter, die dazu führen, dass bestimmte rechtliche Regelungen dann eben so entwickelt werden. Und ein dritter Aspekt, auch nochmal, das war dann eher das, wie ich das zugespitzt habe in meiner Dissertation, ist dann eben, okay, wir haben die Frage, wie ist es designed, so ein Regime, wir haben die Frage, was sind die rechtlichen Regelungen und dann aber die Frage, wie sieht es in der Praxis und der Implementierung aus? Was sind denn dann eigentlich die Auswirkungen tatsächlich auf die Mobilität von Menschen? Dadurch, dass wir uns so auf der Makroebene bewegt haben, haben wir dann quasi so einen, ich würde sagen, vierten Aspekt oder Dimension, die oft eingeschlossen wird in Regimeanalyse, so außen vorgelassen, was natürlich einfach die Perspektive der Menschen selbst ist, also die Mobilität als Teil des Regimes. Da gibt es gerade auch in der deutschen Literatur viel dazu, dass es ein konstitutioneller Teil eines Migrationsregimes, die Bewegung der Menschen selber ist, eben die Praxis der Migration und von MigrantInnen. Dadurch, dass wir das eben jetzt auf der Makroebene behandelt haben, konnten wir nicht so sehr an die Praxen der Menschen ran und haben das dann eher auf der indirekten Ebene von den Berichten von Organisationen etc. Mit eingeschlossen, aber nicht quasi als Teil des empirischen Materials.
Ja, verstehe. Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, ihr wart dann unter anderem eben auch vor Ort. Und ich glaube, wir hatten im Vorgespräch auch schon so ein bisschen, ihr hattet auch in den jeweiligen Regionen so ein paar, also so ein bisschen auch einen Fokus auf bestimmte Länder. Magst du noch mal was dazu sagen, wie so genau die, also euer Feldzugang und die Auswahl praktisch der Länder aussah, wie es dann tatsächlich war, in den drei Regionen zu forschen?
Ja, sehr gerne. Genau, dazu muss man vielleicht wissen, dass das Projekt ja quasi vorgeplant wurde, auch aus einer Perspektive heraus, wo jetzt nicht sich ExpertInnen zu Mercosur und ECOWAS zusammengesetzt haben und dieses Projekt entwickelt, sondern es wurde tatsächlich aus so eher der europäischen Logik heraus von, okay, es wäre eigentlich spannend, sich das auch in anderen Regionen anzugucken, eher aus so einer Logik heraus entwickelt. Das heißt, ursprünglich war eben die Idee, okay, wir gucken uns regionale Regime an. Wenn wir das machen wollen, dann würden wir natürlich erstmal denken, wir gehen in der EU, wir gehen nach Brüssel und sprechen mit Leuten in der Kommission. Genau. Dann hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass sich so eine Art von Forschung, es allein natürlich auch in der EU durchaus schwierig, weil auch dort Migrationspolitik vorwiegend weiterhin auf der nationalen Ebene ausgehandelt wird. Es gibt zwar die EU-Gesetzgebung, aber wo dann die Debatten stattfinden, ist ja doch durchaus dann eben national bestimmt und sehr unterschiedlich. Und in den anderen Regionen haben wir das nochmal viel, viel mehr, weil da wir einfach keine Kommission haben, die jetzt auch so ein Debattenraum wäre. Auch die Parlamente funktionieren anders, die Institutionen funktionieren anders. Deswegen war dann relativ schnell klar, wir können da das nicht so durchführen, dass wir an einen Ort gehen und da dann das regionale Regime beforschen. Deswegen haben wir uns dann entschieden, in jeder der drei Regionen drei nationale Fälle einzubeziehen, was ja dann auch spannend war, zu gucken, okay, was ist denn eigentlich auch so, wie wird denn die regionale Ebene auf nationaler Ebene verhandelt, auch so ein bisschen die Richtung, was kommt eher von bestimmten nationalen AkteurInnen, was ist eher die regionale Perspektive. Genau, und dafür sind wir dann eben, haben wir drei Staaten ausgewählt. In Südamerika war das Argentinien, Brasilien und Uruguay. In Westafrika, Senegal, Nigeria und Ghana und in Europa, Belgien, Deutschland und die Niederlande. Was unsere Sampling-Idee damit war, uns einerseits Staaten auszusuchen, die politisch eine starke Stimme haben in diesen Regionen, weil es ja eben auch darum ging, okay, was werden da eigentlich für Logiken, für Problematiken diskutiert, wenn es um die Entwicklung von Migrationspolitiken geht. Wenn man dann einen Staat hat, wo kaum Migration stattfindet oder die in diesen Debatten kaum beteiligt sind, dann kann man da nicht so viel rausfinden. Und es ging uns im Projekt, aber dann auch insbesondere in meiner DIS, auch viel darum, wie wird eigentlich mit ankommender Migration umgegangen. Also es ging nicht so sehr darum, wie regulieren Staaten eigentlich Emigration, was natürlich auch ein wichtiger Teil ist von Migrationsregime, aber uns ging es eher um das Immigrationsregime. Deswegen haben wir uns dann eben Staaten rausgesucht, die relative Zielstaaten von Migration, insbesondere von regionaler Migration sind. Genau, und dann sind wir da eben hingefahren, jeweils für 3 Wochen. Was wir auch dann entschieden haben, eigentlich sollte der EU-Fall am Anfang stehen, der Forschung. Und dann ist uns aufgefallen, was wir natürlich überhaupt in der Migrationsforschung haben, dass wir eine starke Dominanz von Forschung, von Konzepten haben, die aus europäischer oder so vom Global North Perspektive entwickelt sind, einfach weil, genau, da sitzen viele Forscherinnen, irgendwie da geht viel Migration hin und da wird dann dazu geforscht. Und wir haben gemerkt, wenn wir über die anderen Regionen nachdenken wollen, dann müssen wir da erstmal rausfiltern, was sind eigentlich die ganzen europäischen Konzepte, die darauf angewendet wurden, um irgendwie dann anfangen zu können, zu verstehen, sowohl was Migration angeht, als auch was Regionalismus angeht. Was sind da eigentlich die lokalen oder regionalen Logiken? Deswegen haben wir dann entschieden, dass wir in Mercosur anfangen, dann nach ECOWAS gehen und dann quasi das, was wir dort rausfinden, so ein bisschen auf die EU zurückprojizieren. Was dann dazu geführt hat, dass wir innerhalb von 6 Monaten nach Start des, nachdem wir ein Projekt angefangen haben, in die Feldforschung in Mercosur gehen mussten. Wir haben bei allen 3 Regionen immer vorher ganz viele Interviews ausgemacht. Wir haben dann in jeder Region so ungefähr 30 Interviews geführt. Genau, und da hatten wir ganz großes Glück, dass wir in Mercosur gibt es so eine ziemlich kleine Gruppe an Forscherinnen, die da aber schon seit Jahrzehnten arbeitet. Zu denen konnten wir Kontakt aufnehmen. Die waren super hilfreich und haben uns Orientierung gegeben, uns auch Kontakte weitergeleitet. Und dadurch war es dann jeweils in den Regionen so, dass wir wirklich schon so über 20 Interviews eigentlich immer ausgemacht hatten, bevor wir da hingefahren sind. Und dann eben vor Ort dann noch die restlichen mit ein bisschen Klingelputzen und Anrufen ausmachen konnten. Und es gab eben auch in jeder Region relativ umfangreiche, also eigentlich eine sehr umfangreiche Dokumentenanalyse von den eben Gesetzen auf nationaler und regionaler Ebene, den Abkommen zur Migration und Freizügigkeit und aber auch internen so Policy Documents aus den Archiven der jeweiligen Institution. Das heißt, darüber waren wir dann auch, da kriegt man natürlich auch dann ein gutes Gefühl dafür, was sind da eigentlich die Akteurinnen, mit denen wir da sprechen sollten.
Ja, verstehe. Aber ich stelle es mir auch ziemlich anspruchsvoll vor, den Feldzugang in 3 Weltregionen irgendwie zu organisieren, gerade wenn man direkt nach Projektstart dann auch eben in ein Feld geht, was man sich erstmal erschließen muss. Du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass das in Mercosur eben über diese ForscherInnengruppe gut funktioniert hat. Wie war denn der Feldzugang in den anderen Regionen?
Also man muss vielleicht auch sagen, meine Kollegin Sol Perko und ich, wir haben beide in dem Projekt promoviert. Ich glaube, von Anfang an hatten wir immer den Eindruck, oder auch die Befürchtung, dass uns da auch durchaus Misstrauen oder nicht unbedingt Wohlwollen entgegenschlägt, wenn wir gerade in Südamerika und Westafrika, wenn wir hier ein neues Projekt anfangen und dann losgehen und was über diese Weltregion erzählen wollen, weil das natürlich einfach ein riesiger Kontext ist, in dem man sich da einarbeiten muss und wenn da andere Menschen, auch in der EU, es gibt Menschen, die arbeiten 20 Jahre lang nur zu EU-Migrationspolitik, dann kommt man an und will da die Region vergleichen. Und dann war aber gerade in Mercosur, in Westafrika auch ein bisschen weniger, ist eigentlich genau das Gegenteil, dass da eigentlich eine sehr große Freude auch war, zu sagen, jetzt wird vergleichend geforscht und uns interessiert das total, was gerade in einer anderen Weltregion, von der man nicht so viel hört wie von der EU, was sind da eigentlich die Problematiken mit Freizügigkeit? Vielleicht können wir davon was lernen und es war dann eben eigentlich eine sehr wohlwollende Haltung uns gegenüber, dass jemand so ein vergleichendes Projekt durchführt. Was wir aber dann hatten in Westafrika und durchaus auch in der EU, dass wir da dann eben mit den institutionellen Logiken durchaus mehr, als einfach mehr Widerstände dadurch gab, dass die Institutionen mehr Hierarchiestufen haben, die dann irgendwie absegnen mussten, dass wir mit einer bestimmten Person sprechen können. Und das dann einfach sehr viel längere Vorlaufzeiten waren. In Westafrika hatten wir das Glück, dass wir mit jeweils einer Person zusammenarbeiten konnten, wo wir Werkverträge ausgestellt haben von der HU und dadurch quasi immer eine Person vor Ort hatten, die auch schon vorher zu den Institutionen gehen konnte, da die offiziellen Schreiben abgeben konnte, dass wir da mit einer Person sprechen wollen. Sonst wäre das nicht möglich gewesen jetzt in Westafrika, weil da eben das ganz klar war, dass da ein längerer formeller Weg gegangen werden muss. Und in Europa hatten wir dann durchaus auch gerade in Deutschland größten Hürden teilweise mit Menschen sprechen zu können, was interessant war und letztendlich dann auch total logisch, aber eben dieses in Südamerika vor allem wurden wir eben ja recht unbedarft willkommen geheißen sozusagen. Da wurden wir einfach nicht als Bedrohung wahrgenommen von, okay, was wollen die denn jetzt sagen über unsere institutionelle Praxis etc. Gerade in Deutschland, gerade die europäischen Innenministerien, einerseits haben wir da eben auch so dieses Clearing-Verfahren, was durchlaufen werden muss, und andererseits waren da, glaube ich, einfach das Misstrauen höher aufgrund von Erfahrungen mit Forschung. Was wollt ihr da eigentlich dann letztendlich sagen? Was sind eure Forschungsfragen? Und dann auch überhaupt in den meisten Institutionen durften wir dann auch nicht benennen, mit welchen in vielen Institutionen wir gesprochen haben, weil da eben das Misstrauen viel größer war, dass dann irgendwas auf die Institution zurückfallen könnte.
Ja, okay, weil ich wollte gerade noch fragen, wir sprechen jetzt schon so über Interviews, mit wem ihr denn auch so gesprochen habt. Und dann gibt's einmal die Ebene, so wie ich verstehe, eben der Institutionen, der offiziellen Stellen von Behörden. Also vielleicht kannst du auch dazu nochmal was sagen, mit wem ihr Interviews geführt habt, um euch dieser Frage zu nähern im Projekt.
Genau, sehr gerne. Also wir haben gesampled einmal nach Policymakers, also nach Personen, die in den Institutionen verantwortlich sind, also entweder auf regionaler Ebene oder auf nationaler Ebene, also verantwortlich sind, beteiligt sind eben an der Formulierung von Politiken, von Gesetzgebung. Das waren dann eben vor allem Menschen in Ministerien. Und in der Kommission, in der EU. Dann Menschen, die eher auf so einer Implementierungsebene sind, also dann auch wieder eher in Ministerien, denn, also die eben für meistens Innenministerien oder Arbeitsministerien, die für die Fragen, die Migration hauptsächlich betreffen und die Freizügigkeit hauptsächlich betreffen, zuständig sind. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich pro Region und pro Land. Das waren sozusagen die zwei mehr institutionellen Gruppen, die uns interessiert haben, und dann eben die als eine Seite des Samples und die andere Seite des Samples Zivilgesellschaft, also insbesondere Organisationen, entweder migrantische Selbstorganisationen oder Organisationen, die Advocacy, aber auch Migrationsberatung machen, um an die Erfahrungen der Menschen, die sich bewegen, quasi auf der aggregierten Ebene zu kommen, und dann auch aus der Wissenschaft, weil es da ja dann immer wieder auch so Monitoring-Units gibt, die irgendwie eher ja in der wissenschaftlichen Beratung, aber manchmal auch an Unis angedockt sind.
Ja.
Genau, das waren dann die Gruppen, die wir sozusagen für die eher die Monitoring und Beobachtung von wer hat eigentlich wie Zugang interviewt haben, während bei den institutionellen Akteurinnen es auf dem politischen Prozess der Fokus lag und eben auf den Perspektiven auf Migration.
Ich habe noch kurz eine methodische Rückfrage an dich. Du hast eingangs irgendwie gesagt, dass du den Plan hattest, Mixed Methods zu arbeiten und dass es dann aber nicht geklappt hat. Vielleicht magst du noch was dazu sagen, vielleicht auch im Sinne der Reflexivität, von der wir es auch schon hatten. Was war denn der ursprüngliche Plan und wieso hat der nicht geklappt?
Genau, da kommen wir dann zu meiner Dissertation. In meiner Dissertation habe ich mir eben in diesen drei regionalen Regimen Selektivität angeschaut. Also für wen sind diese Regime eigentlich gemacht? Welche Migration von welchen Gruppen soll da eigentlich gefördert werden? Welche soll eher eingeschränkt werden? Und wer hat denn dann letztendlich eigentlich Zugang, gerade eben zu diesen Freizügigkeitsregimen? Und da dachte ich mir, super, dann habe ich jetzt die Chance, ich kann mir qualitativ, ich arbeite viel interpretativ, anschauen, eben wie sind diese Regime designed mit Bezug zu Deservingness-Konzepten und Literatur, welche Gruppen von MigrantInnen werden hier eigentlich als wanted oder unwanted konstruiert, das ist die eine Seite, und mir dann angucken, wer hat da wie Zugang, welche Hürden gibt es, welche sozialen Kategorien spielen da eine Rolle, und mir dann angucken, ich gucke mir Zahlen an, wer bewegt sich denn da eigentlich, um das dann so ein bisschen übereinander zu legen? Wie ist das Regime designt und was sehen wir eigentlich an den Zahlen, wer sich da über Grenzen bewegt? Und auch da wieder habe ich gemerkt, wenn ich mir das in dem EU-Fall so durchdacht habe, dann hat das ganz schön funktioniert. In den beiden anderen Fällen hat sich dann aber schnell rausgestellt, auch eben während der Feldforschung, dass es diese Art von Statistiken, wo man irgendwie Aussagen über Selektivität treffen könnte, also die desaggregiert sind nach irgendwie Gender, Herkunft, anderen sozialen Kategorien, dass es die so nicht gibt. Einerseits, weil die statistischen Institute sehr stark national, lokal sind und es so keine regionalen Daten gibt, die man da gut zusammenführen könnte. Andererseits aber auch einer sehr viel grundlegenderen Ebene, dass einfach ein Großteil der Migration auf informeller Basis funktioniert. Nicht, weil das irgendwie illegal ist oder außerhalb des Regimes, sondern weil das ganze Regime auch darauf aufgebaut ist, zum Beispiel in Westafrika, dass es diese Migration einfach gibt und dass man das Regime quasi um diese existierenden Bewegungen herumbaut. Und also nicht, dass es jetzt nicht konfliktiv wäre, aber deswegen ist so dieses, dann hat man da eine Zahl, die sagt, wer sich da bewegt, genau, entspricht da nicht der regionalen Realität. Und deswegen war dann klar, dass dieser Teil der Forschung so nicht stattfinden wird. Und dann hat sich eben nochmal der Fokus mehr auf diese interpretative Forschung verschoben.
Dann sind wir jetzt quasi einmal rübergehopst in dein DIS-Thema. Magst du vielleicht auch mal noch sagen, was für einen Titel deine DIS trägt?
Ja, genau, der kam sehr spät zustande. Genau, der Haupttitel ist quasi a Comparison of Selectivity in Regional Migration Regimes. Das stand sehr früh klar, dass ich mir eben Selektivität vergleichend in den drei Regionen anschaue. Und dann, was eben immer wichtiger geworden ist im Laufe der Forschung, war eben die Erkenntnis, dass das, was wir wissen über Migrationspolitik allgemein, aber eben auch im Speziellen regionale Integration und Freizügigkeits- und Migrationsregime auf der regionalen Ebene, sehr stark abgeleitet ist von dem EU-Fall und dass wir auch gerade, es gibt viel vergleichende Forschung, dass wir auch da sehen, dass meistens die EU eben so als Modell oder so als Messlatte funktioniert, an der andere Regionen gemessen werden, aber wir gar nicht so richtig verstehen, warum sich eigentlich Migrationsregime in anderen Regionen vielleicht entwickeln und was das bedeutet, weil wir immer so diese, es gibt ein Regime, das funktioniert und daran messen wir die anderen, diese Logik einfach an ganz vielen Stellen drin haben. Deshalb war dann der gesamte Titel meiner DIS, Decentering Europe, Comparing Selectivity in Regional Migration Regimes, weil sich eben rausgestellt hat, wir müssen erstmal diese Annahmen quasi rausfiltern und dazu braucht es eine interpretative Herangehensweise an die anderen Regionen. Was heißt eigentlich Freizügigkeit? Was bedeuten Grenzen? Welche Problematiken sind eigentlich verbunden mit Grenzen in diesen Regionen und mit Migration und Mobilität in den Regionen, die dann überhaupt ein regionales Regime motivieren? Und wenn wir da nicht quasi diese Logiken von innen heraus verstehen, dann wird man auch nicht verstehen, warum komischerweise die anderen Regionen sich eben nicht in so entwickelt haben, wie die EU das getan hat. Genau, und das hat dann einen recht großen Teil der Dissertation und auch des Projekts tatsächlich ausgemacht.
Ja, super spannend. Und kannst du noch mal vielleicht auch vor die Hörerinnen und Hörer erklären, was du unter Selektivität verstehst?
Genau, also insgesamt eben die Frage, für wen sind diese Regime gemacht und wer kann sich dann tatsächlich bewegen, wer hat dann tatsächlich Zugang? Ganz konkret auch eben mit Rückgriff auf dieses mehr konzeptionelle, diese konzeptionelle Idee des Regimes, habe ich mir dann drei Ebenen eben angeguckt, also einmal Selektivitätslogiken, eben wer soll sich bewegen, was sind da die Motivationen und Problemstellungen dahinter, auf der, also aus der politischen Logik. Auf der zweiten Ebene de jure Stratification, also da gucken wir uns die rechtliche Rahmengebung an und gucken an, inwiefern wird eben rechtlich stratifiziert, also inwiefern sind Rechte eben selektiv für bestimmte Gruppen und für andere Gruppen nicht. Inwiefern gibt es die für andere Gruppen nicht? Und dann auf der dritten Ebene de facto Stratification, also inwieweit es eben de facto in der Praxis gibt es einen stratifizierten, einen selektiven Zugang zu Mobilitätsrechten für bestimmte Gruppen. Genau, das war dann sozusagen die Operationalisierung von diesem Konzept und der Selektivität.
Okay, und jetzt bin ich natürlich super neugierig und möchte gerne wissen, welche Selektionsmechanismen haben sich denn jetzt in den unterschiedlichen Regionen gezeigt?
Genau, also ich fange mal an mit der Region Mercosur, wo mit der haben wir angefangen und da habe ich auch einige Analyse sozusagen zu dieser Region geschrieben. Und das ist besonders spannend, weil sich gerade sehr große Unterschiede eben ergeben, einerseits zu für uns, die wir eben ja doch irgendwie den EU-Fall und europäische Staaten gewohnt sind, aber eben auch in Kontrast stehen zu der Literatur, die wir haben, zu Selektivität in Migrationspolitiken. Weil was so eine sehr dominante Annahme ist in der Literatur zu Migrationspolitiken in so einem globalen Vergleich, ist, dass wir so eine Bewegung haben zu immer mehr Selektivität. Also, dass Migrationspolitik natürlich auch durch technologischen Fortschritt, aber auch durch politische Erwünschtheit immer selektiver werden, es immer genauer zugeschnitten wird, wer eigentlich Zugang haben soll und die große Masse, die davon ausgeschlossen werden soll. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass da der besondere Fokus auf Qualifikation und ökonomischer Nützlichkeit liegt. Also wir haben so dieses Argument, dass wir in liberalen Staaten und mit internationalem Recht der heutigen Weltordnung nur diese Art von Selektion, die auf Qualifizierung beruht, eine legitime Selektion ist, da andere Selektionslogiken unter Diskriminierung fallen, was durch internationales Recht und Verfassungsrecht verboten ist. Das heißt, wir haben, wenn es um Arbeitsmigration geht, haben wir nur die Möglichkeit, legitim auf Grundlage von Qualifizierung zu selektieren. Deswegen das ganze Global Race and Talent. Die Staaten befinden sich in so einem Wettlauf um die qualifiziertesten Köpfe. Und das ist auch eine ganz explizite, ein explizites Ziel von Migrationspolitik. Was natürlich auch das ist, was wir, wenn wir uns jetzt Debatten in Europa anschauen, sehen, dass das ist, womit man sich auch brüstet, dass man da selektiver wird und da irgendwie erfolgreich ist. Und wenn man da wenig erfolgreich ist, dann ist das eher schlecht. Dann sind wir nach Mercosur und da haben uns die Leute in den Innenministerien, in den regionalen Institutionen gesagt, nein, Selektion nach Nützlichkeit für den Arbeitsmarkt oder nach Qualifizierungspassung ist absolut diskriminierend. Das würden wir nicht machen. Überhaupt ist Selektion nichts, was Migrationspolitik darf. So, das war erstmal überraschend. Das hat einerseits den Hintergrund, dass wir in Südamerika so eine, also in Mercosur, aber auch in Südamerika allgemein eine Herausbildung haben eines migrationspolitischen Ansatzes oder einer politischen Agenda, die sehr stark Menschenrechte in den Fokus stellt. Auch in den Ländern, in denen wir geforscht haben, wird tatsächlich Migration als Menschenrecht anerkannt in den Verfassungen. Was das praktisch bedeutet, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber politisch, was die politische Agenda angeht, hat das einen sehr großen Effekt. Und deswegen haben wir da quasi eine ganze Region, wo Selektion auf Grundlage ökonomischer Nützlichkeit als illegitim angesehen wird. Und das sehen wir auch in den Gesetzgebungen finden wir das kaum, solche Programme, die wir ja sonst denken, dass wir sie überall hätten. Und auch die regionale Regime zum Beispiel setzt keine Bedingungen an die finanziellen Einkommen oder als Bedingung für Zugang zu Freizügigkeit, was wir ja zum Beispiel in der EU haben, diese Verknüpfung mit, man hat einen Zugang zu Freizügigkeit zwischen 3 Monaten und 5 Jahren, wenn man seinen Lebensunterhalt beschreiten kann.
Ja.
Das heißt, deswegen sehen wir in diesem Regime. Und was auch besonders spannend ist an diesem Punkt, wie gesagt, zu der praktischen Ebene, ob dann wirklich alle gleichen Zugang haben und nicht nach Nützlichkeit selektiert wird, dazu kommen wir noch. Aber was wir sehen ist, dass es auch ein Gegenargument ist zu dieser Policy Diffusion Idee, die ja auch die Regionalismusforschung sehr stark prägt, dass wir die EU als Modell haben und die anderen imitieren dieses Erfolgsmodell. Wir haben genau das Umgedrehte. Wir haben sowas wie eine Negative Policy Diffusion, weil in den südamerikanischen Staaten die europäische Politik von ökonomischer Selektivität und zunehmender Selektivität, was dann auch zu ausschließenden Migrationspolitiken führt, sehr negativ wahrgenommen wird und sich Südamerika quasi als Gegenmodell positionieren will, auch auf so einer globalen Ebene, auch was die Entwicklungen des Global Compact of Migration etc., da waren südamerikanische Regierungen immer sehr stark dabei zu sagen, wir haben dieses Modell als Gegenmodell zu dem, was auch in Nordamerika, aber eben auch regional in der EU passiert. Genau. Und noch eine zweite Sache zu Mercosur, was wir da auch sehr stark sehen und was auch überraschend ist aus europäischer Perspektive, dass diese Trennung zwischen Asyl und humanitärer Migration und Arbeitsmigration sehr viel fließender ist und vor allem aus dieser politischen Logikperspektive nicht als ein Anspruch gesehen wird. Also es gibt, die einen haben Anspruch auf humanitäre Migration, die anderen haben sie nicht. Also auch so eine Moralisierung von, dann ist man eben falsch in dieser Kategorie. Sondern was wir sehen ist, dass es diese zwei Wege zwar formell gibt, sie aber viel mehr als verschiedene Verwaltungswege gesehen werden. Um dann zu einer Regularisierung zu kommen. Also wirklich durch die Bank von der brasilianischen Polizei zum uruguayischen Innenministerium wurde uns gesagt, ja, wir wissen ja, dass manche keinen Anspruch auf politisches Asyl haben, aber dann brauchen wir halt eine andere Lösung. Und deswegen sagen wir ihnen dann nehmt doch lieber macht doch lieber den Mercosur-Aufenthalt.
Ja.
Wo wir dann auch nochmal dazu kommen, was natürlich auch verankert ist in diesem humanitären Anspruch und diesem Diskurs von menschenrechtsbasierter Migrationspolitik, aber durchaus auch eine Regierungsstrategie-Logik hat von, wenn sich die Menschen sowieso bewegen auf unserem Kontinent, was der Fall war und warum wir ja überhaupt eine regionale Migrationspolitik entwickelt haben, um diesen irregulären Migrationsbewegungen als Herr zu werden, mag ich nicht den Ausdruck, aber um überhaupt ein Wissen und Kontrolle darüber zu erlangen. Deswegen sind das quasi Teile dieses Regimes, das darauf ausgerichtet ist, Regierbarkeit dadurch herzustellen, dass man weiß, über Regularisierung weiß, wer sich auf dem Territorium befindet, weiß, wo sie sind und dadurch natürlich dann auch reguläre Arbeit herstellt, wer reguläre Arbeit zahlt, Steuern und dadurch quasi das Migrationsregime auf breitere Füße stellt. Genau, und so diese ganze Logik ist durchaus was man eben, wenn man aus so einer formalistischen EU-Logik, was eigentlich Migrationspolitik an Problemen bearbeitet und was sie dann leisten soll, dann kann man das nicht wirklich nachvollziehen.
Ja, super spannender Einblick in diese beiden gegensätzlichen Fälle, vielleicht kann man schon fast sagen.
Ja.
Mich würde noch interessieren, was jetzt habt ihr ja noch eine dritte oder hast du ja noch eine dritte Region in den Blick genommen? Wie würdest du das denn dort beschreiben? Wie funktioniert da die Selektivität oder diese Mechanismen rund um Selektivität?
Genau, da gibt es natürlich ganz viel zu erzählen. Ich denke, was da ein sehr zentrales und wichtiges Takeaway war, sind tatsächlich, wie Grenzen funktionieren. Weil wir auch ja in der Forschung grundsätzlich die Annahme haben, in der Regionalismusforschung mehr, dass wenn wir regionale Integration haben und Freizügigkeitsabkommen, dann bedeutet das eine Reduktion von nationaler Souveränität über Grenzen. Wir haben einen Nationalstaat, diese Idee der westfälischen Grenzen und Nationalstaaten. Wir haben ein Territorium mit einer Bevölkerung und einem Rechtssystem, das endet an den territorialen Grenzen. Und wenn wir dann Prozesse von regionaler Integration haben, dann entscheidet wird plötzlich auf einer anderen Ebene entschieden darüber, wer Zugang hat und wer nicht. Das heißt, Nationalstaaten verlieren die Kontrolle über ihre Grenzen und diese Kontrolle muss dann irgendwie kompensiert werden an neuen Grenzen. In der EU haben wir dieses, wir haben Schengen, wir haben die EU, wir brauchen diese Kontrolle, muss an den Außengrenzen funktionieren, sonst funktioniert auch die interne Offenheit nicht mehr.
Ja, ja.
Und was wir in Westafrika sehen, ist, dass diese Idee davon, dass es, also in Europa ist natürlich auch eine Idee, ob jetzt diese Grenzen wirklich so kontrolliert sind, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber dass überhaupt diese Idee, dass nationale Grenzen kontrolliert sind, dass es einen Staat gibt, der kontrolliert und entscheidet, wer sich von Staat A nach B bewegt, dass es das überhaupt als Status quo gibt, der dann irgendwie durch regionale Integration verändert wird, das war nie der Fall. Die Logik ist vielmehr, wir hatten in Westafrika hatten wir mal einen integrierten Mobilitätsraum. Dann wurden durch Kolonialismus Grenzen gezogen. Diese Grenzen haben wir beibehalten als Staaten. Dazu gibt es auch ganz viel Literatur, dass auch aus Eigeninteresse die dann unabhängigen Staaten diese Grenzen nicht mehr verändert haben, um nicht Sezessionskriege etc. auszulösen. Dann haben diese Grenzen Gruppen getrennt, die eigentlich aber ja Teil von Mobilitätsräumen sind. Und jetzt haben wir regionale Integration, um diese Mobilität, die schon immer da war, irgendwie wiederherzustellen, die aber natürlich über nationale Grenzen hinweg geht. So, deswegen diese Idee von, es gibt da eine Souveränität von Nationalstaaten, die auch nationale Einheiten, kulturelle Einheiten von Bevölkerung trennen und das löst sich dann irgendwie auf und dann deswegen braucht es eine neue Begrenzung, die gibt es so nicht. Gleichzeitig sehen wir, dass in Westafrika natürlich durchaus konfliktiv ist, weil es zwei große Problemstellungen gibt in Bezug auf regionale Migration. Einerseits Sicherheit. Wir haben große Bedrohungen durch terroristische Aktivitäten, Boko Haram in den Sahelstaaten, die dazu führen, dass sich Staaten versuchen, sie nennen das immer Spillover von diesen Aktivitäten von anderen Staaten auf ihr Territorium zu verhindern. Und natürlich haben wir dann da diese Logik von als Nationalstaat bin ich als Staat für meine Bevölkerung verantwortlich. Und da sehen wir auf jeden Fall Konflikte mit Freizügigkeit, weil dann eben gesagt wird, okay, wenn da Leute von anderen Regionen kommen können, kann das ein Sicherheitsrisiko sein. Also da gibt's durchaus Konflikte. Die andere Frage ist die ökonomische. Wir haben Arbeitsmärkte, die sehr unter Druck stehen, weitgehend Unterbeschäftigung in westafrikanischen Staaten. Und auch da wird durchaus, das ist auch so sehr ambiguous, die einerseits wird das sehr positiv wahrgenommen, auch ökonomisch, dass sich Menschen eben bewegen können und woanders Arbeit finden können. Und gleichzeitig wird es aber eben auch auf Druck auf die Arbeitsmärkte wahrgenommen, dass dass man als Staat ja dafür verantwortlich ist, Arbeitsplätze für die Bevölkerung zu schaffen und dass wenn dann da viel Migration innerhalb der Region passiert, dass das dann durchaus auch ein Problem ist. So, was wir darin aber auch sehen, ist eben, dass wir in der EU haben wir ja immer diese Idee interne Öffnung muss eben mit äußerer Schließung einhergehen.
Ja, ja.
Wenn wir uns selber, wenn die Nation sich nicht mehr vor Migration schützen kann, wenn sie ihre Grenzen, jetzt hat man die Anführungszeichen nicht gesehen, wenn man seine eigenen Grenzen nicht mehr kontrollieren kann, wenn sich irgendwie so eine nationale Identität auflöst, dann muss das verschoben werden an eine europäische Außengrenze.
Nach außen.
Und wir haben auch so eine Theoretisierung davon in Analogie zur Staaten, zur Entwicklung von eben diesem westfälischen Nationalstaat, wo sich innere Grenzen, also zwischen unabhängigen Städten etc. aufgelöst haben und sich dadurch dann die Nationalstaatsgrenzen verfestigt haben, dass wir so einen Prozess quasi dann auch in Regionen haben. Mhm. Das heißt, wir haben auch so ein theoretisches Argument, dass Regionalismus zu innerer Öffnung unter Regionalismus führt zu äußerer Schließung an den Außengrenzen einer solchen regionalen Union. Und dann auf der globalen Ebene haben wir dann Annahmen von, okay, dann kriegen wir so ein regionales Clustering von Grenzen. Wir haben so Inseln von Freizügigkeit, die aber dann nach außen wie so gated communities sind und sich abgrenzen. Ja. Und was wir dann aber sehen in dem westafrikanischen Fall, aber eben auch im südamerikanischen Fall, ist, dass es dass so eine Tendenz überhaupt nicht zu sehen ist. Es wird tatsächlich, das Konzept von Außengrenzen wird als absolut irrelevant angesehen, weil erstens es eben diese Konstruktion von Migration als Gefahr nur in der EU mit diesem Innen-Außen Vergleich zusammenfällt. In Südamerika und Westafrika sind diese Problematisierungen viel mehr bezogen auf eben auch regionale Migration oder auf Migration, die eben sich nicht diesem Innen-Außen dieser Dichotomie zuordnen lässt. Und wir haben eben diese Frage von Souveränität. Das ist, wenn es so eine Vorstellung von Souveränität nicht gab, in Westafrika, oder es gibt natürlich die Vorstellung von Souveränität, aber dieses, dass irgendwie so ein Nationalstaat übereinstimmt mit, hier drin bewegen sich Menschen und im Nachbarstaat bewegen sich Menschen und alles andere ist dann irgendwie international und braucht ein Visum. So diese Vorstellung gibt es nicht. In Südamerika haben wir die Situation, dass einfach aufgrund der geografischen Bedingungen die Grenzen nicht als kontrollierbar wahrgenommen werden und auch da deswegen Regionalismus eher als helfend wahrgenommen wird, um Migrationsströme zu kontrollieren und eben ein Wissen darüber zu erlangen, wer bewegt sich hier eigentlich, wie können wir die regularisieren, damit sie dann auch an der nationalen Ökonomie teilnehmen. So, das heißt, wir haben diese zwei oder mehreren großen Gründe, die in der EU dazu führen, dass wir die äußere Schließung haben, die Kontrolle von Grenzen, die man als funktionierend wahrnimmt und die dann verschoben wird und eben auch ganz stark die Konstruktion von Migration als Gefahr, die irgendwie von außen kommt, in eine Region, wo es dann innerhalb die Mobilität von EU-Bürgerinnen zu schützen gilt. Diesen Zusammenfall haben wir nicht in anderen Regionen. Das heißt, was wir über die EU lernen, ist, dass was wir da sehen als Effekt dieser externe Schließungseffekt, ist vielmehr ein Effekt von, was zum Beispiel Milanovic The Rich World Fencing Others Out genannt hat, oder The Wall around the West von Snyders. So, diesen Effekt sehen wir. Diesen Effekt sehen wir auch in Nordamerika, wo wir den Regionalismus nicht haben. Aber wenn wir uns regionale Integrationsprozesse und Freizügigkeitsregime anschauen, dann sehen wir so einen Effekt nicht.
Ja. Ja, das heißt, wir haben hier sehr unterschiedliche Migrationsregime jetzt kennengelernt und auch unterschiedlichen Umgang auch mit nationaler Souveränität, kann man vielleicht sagen. Und mich würde jetzt noch interessieren, zwei Fragen, vielleicht hängen die aber auch einfach miteinander zusammen. So, was bedeutet jetzt das alles für die Ausgestaltung, so, also quasi für die praktische Ebene? Und wie lässt sich das eigentlich erklären, dass es so unterschiedliche Herangehensweisen oder unterschiedliche Begrifflichkeiten oder Konstruktionen oder ja, wie erklärst du dir das oder hast du eine Erklärung dafür?
Ja, genau. Auch da ist es natürlich ein weites Feld von Erklärungsansätzen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich kann nur sagen, so allgemein habe ich in meiner Dissertation tatsächlich so Erklärungsfaktoren entwickelt, also im Sinne seiner Constitutive Explanation, also nicht so sehr Kausalität. Dafür sind diese Regionen einfach zu heterogen, zu viele Dinge, die da natürlich einfach einen Einfluss haben. Aber ich habe quasi Einflussfaktoren entwickelt, wo ich sagen würde, an den drei Regionen kann man sehen, dass man diese Einflussfaktoren mit einbeziehen muss, um zu verstehen, warum sich eben Regime auf eine bestimmte Weise in einer Region entwickeln und nicht in der anderen. So. Das sind einmal Faktoren, die relativ anerkannt sind in existierender Forschung, die Migrationsbewegungen, also wie groß sind Migrationsbewegungen, in welche Richtung haben sie, finden die vor allem innerhalb von Regionen statt oder transregional. Dann die rechtlichen Regime, also welche Rechte haben denn eigentlich, welche Rechte wurden denn festgelegt, welche nicht und wann? Was natürlich, also jetzt zum Beispiel, es gibt Schengen in der EU, so eine Art von wir schaffen Grenzinfrastrukturen ab, gibt es in anderen Regionen so nicht, soll es auch nicht geben. Wenn es das nie geben soll, dann denkt man auch anders über Grenzen nach, wenn man interne Mobilität anders regelt. Das ist das Zweite. Und Arbeitsmärkte, also genau, gibt es eher einen Bedarf an Arbeitsmigration? Sind Arbeitsmärkte eher unter Druck? Wenn ja, wo? Wie ist das regional aufgeteilt? Das sind sozusagen die relativ häufig als Erklärungsfaktoren auftauchen. Und dann darüber hinaus, was meine Forschung gezeigt hat, ist, dass so der breitere Politikkontext sehr entscheidend ist. Also da haben wir eben in Südamerika diesen Human Rights Approach, der ja über Freizügigkeit und über Mercosur hinausgeht, der aber quasi immer ein Referenzrahmen ist, wenn es darum geht, irgendwie spezifische Migrationspolitik zu entwickeln, sowohl in den auf nationaler Ebene als auch auf regionaler Ebene. In ECOWAS haben wir den Bezug zu Panafrikanismus und zu der Kritik an kolonialen Grenzen, also was natürlich auch ein diskursiver Bezug ist, aber trotzdem, was wir wollen, ist, wenn man panafrikanische Integration will, dann macht eine Abgrenzung von Westafrika zum Rest von Afrika keinen Sinn in der Politikgestaltung. Wie das dann in der Praxis ist, wäre dann doch ausgeschlossen wird. Genau, da komme ich gleich nochmal dazu. Also der Rahmen, der größere politische Diskursrahmen für die Entwicklung von Migrationspolitik ist relevant. Dann eben ganz klar die Kolonialgeschichte. Wir haben in Südamerika einen Settler-Colonial-Kontext, also Siedlerkolonialismus, der ja dann auch die Unabhängigkeitsbewegungen geprägt hat. Also es waren immer noch europäische Eliten, aber auf dem südamerikanischen Kontinent, die die Grenzen zwischen den einzelnen Staaten verhandelt haben. Einerseits, andererseits haben wir eine große einen Handel mit Sklaven, die nach Südamerika verschifft wurden, eine riesige schwarze Bevölkerung, die auf eine indigene Bevölkerung trifft und aber dann unter weißer Vorherrschaft. Das heißt, wir haben so ein, wie es in der Forschung genannt wird, Racial Triangle, was extrem entscheidend dafür ist, wie auf dem Kontinent Zugehörigkeit verhandelt wird, Hierarchien, soziale Hierarchien sich verankern. Wir haben in Westafrika aber einen Extractive Colonialism, also eben einen Kolonialismus, wo sowohl Menschen als auch Ressourcen gewaltsam extrahiert wurden, aber es keine größere Ansiedlung von Kolonisatoren gab, was dazu geführt hat, so in der Kolonialismus und Race Literature wird von Afrika als die Grundlage der globalen rassistischen Hierarchie gesprochen. So an die Erfindung von Race basiert darauf, dass der afrikanische Kontinent kolonialisiert wird und dort schwarze Menschen die Gesellschaft sind, die aber nicht Teil wo es in Westafrika keine Ansiedlung von Kolonisatoren gab, was dazu führt, dass wir eben innerhalb dessen, wer sich innerhalb von Westafrika bewegt, die Race als Hierarchie, als globale Hierarchie nicht die entscheidende Unterscheidung ist, für wer Zugang zu Mobilität innerhalb dieser Region hat. Und dann haben wir EU als das koloniale, das kolonialisierende Zentrum, das sich selbst als die weiße Norm konstruiert, wo wir dann auch ganz klar sehen, wenn es um Freizügigkeit geht, treffen Menschen auf praktische Hürden, wenn sie eben als nicht weiß gelesen werden, unabhängig davon, ob sie jetzt EU-Staatsbürgerschaft haben oder nicht. Aber durch diese Konstruktion als weißes Zentrum wird dann eben quasi auch Migration von außerhalb dieser Region rassifiziert und dadurch werden eben Menschen, die nicht dieser Norm entsprechen, von Freizügigkeit tendenziell ausgeschlossen, also in der Praxis, wenn es um Kontrollen geht. Mhm. Genau. Also so, da sehen wir, dass eben die koloniale Geschichte einen sehr hohen Erklärungsfaktor dafür hat, wer genau einerseits, wie sich Grenzen entwickelt haben und dann aber eben auch, wie sich eben so Ausschlusskriterien auswirken zu Freizügigkeit. Genau, ich würde sagen, das sind so die Punkte, die meine Dissertation gezeigt hat. Und genau, dann natürlich auch insbesondere eben dass sowohl Race als auch sozioökonomische Faktoren sehr entscheidend dafür sind, wer dann in der Praxis Zugang zu Freizügigkeit hat.
Okay. Ja, danke, dass du uns so einen Überblick gegeben hast über dieses doch sehr komplexe und große Thema, wo wir, was wir jetzt geschafft haben, doch in relativ kurzer Zeit einmal durchzusprechen. Vielleicht könntest du zum Abschluss noch sagen, was ist denn so, was steht denn im Fazit deiner Dissertation oder was ist so deine Take-Home-Message oder was ist dein, ja, wie könntest du das vielleicht jetzt so abschließen sozusagen?
Ja, ich denke, was meine Dissertation zeigt, ist ganz klar, dass die EU eben nicht das Modell oder der Standard ist für regionale Integration, sondern vielmehr die Ausnahme aufgrund einfach der sehr spezifischen, dem sehr spezifischen Migrationskontext, den wir haben in Europa und der sehr spezifischen Entwicklung von regionaler Integration. Und dass deswegen, wenn wir auf so einer eher globalen Ebene verstehen wollen, wie regionale Migrationsregime funktionieren oder vielleicht auch wissen wollen, welche Art von Politiken denn in anderen Regionen anwendbar sind oder wie verschiedene Regionen voneinander lernen könnten, dann, was wir dann machen müssen, ist vielmehr in Regionen im globalen Süden schauen, wie eben Mercosur oder ECOWAS, weil es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass sich Entwicklungen in diesen Regionen, dass sich daraus Dinge für andere Regionen wie vielleicht ASEAN in Südostasien etc. lernen lassen. Und wenn wir an die EU schauen, können wir eigentlich viel über die EU lernen, aber nicht so viel über andere Weltregionen.
Ja, danke für den Abschluss. Ja, und da du ja kumulativ promoviert hast, können die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch wir natürlich die Ergebnisse auch in verschiedenen Publikationen nachlesen von dir, die wir auch in den Shownotes verlinken werden. Und zum Abschluss unserer Folge geben wir unseren GästInnen immer die Chance, noch letzte Worte zu sagen. Vielleicht ist es bei dir jetzt auch was wir jetzt in dem Gespräch vergessen haben, was du unbedingt aber noch erzählen möchtest. Oder ja, du hast jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal Vergessenes oder eine Take-Home-Message zu formulieren.
Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel extra zu sagen. Es gibt neben den Artikeln auch noch einen Blogartikel zu der Erfahrung, die wir gemacht haben, meine Kollegin Zoe Perke und ich, in der Forschung in anderen Weltregionen als EU-Bürgerinnen mit EU-Pässen. Ich wir haben diesen Blogartikel geschrieben, weil wir das sehr eindrücklich fanden, wie eben gerade auch so globale Mobilitätsprivilegien sich da zeigen, nochmal irgendwie auf eine sehr spezifische Art, wenn man in einer Region ist, wo ja eigentlich die Bürgerinnen vor Ort Freizügigkeit genießen sollen und man selber nicht. Genau, deswegen kann ich das auch irgendwie nochmal ans Herz legen, wenn man sich für sowas interessiert.
Auch ein super wichtiges Thema, auf jeden Fall. Okay, dann vielen Dank, Dorothea, dass du bei uns Gästin warst. Und dann verabschieden wir uns. Danke auch, Marina, fürs Mitmoderieren.
Danke dir, Andrea.
Und
vielen Dank
euch. Und dann bis zur 62. Folge, würde ich sagen. Tschüss.
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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.